Herzlich willkommen zum Podcast von Die Immoveredelung. Hier dreht sich alles um Immobilien, Renovierung und das Verwandeln von unscheinbaren Objekten in echte Schmuckstücke. Mit unserem Experten Marcel Nietzsche tauchen wir in spannende Projekte ein und geben wertvolle Tipps rund um Sanierung und Modernisierung. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich hoffe, Sie haben unsere Empfehlungen wahrgenommen und haben sich mal ein paar Vorher-Nachher-Bilder der Wohnung angeschaut, die wir in der letzten Podcast-Folge besprochen haben. Wenn Sie zum ersten Mal bei diesem Podcast hier landen, hören Sie gerne mal die vorherige Folge. Da haben wir nämlich eine Wohnung besprochen. Die Bilder finden Sie auf Social Media von Die Immoveredelung. Und da wollen wir heute nochmal ins Detail gehen. Wenn ich sage wir, meine ich natürlich explizit Marcel Nietzsche von Die Immoveredelung. Hallo Herr Nietzsche.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch zu dieser Folge.
Nach der letzten Folge habe ich mir überlegt, dass wir diese Folge nennen Vom Chaos zur Traumwohnung. Denn ich sage das mal so salopp, Sie müssen es nicht sagen, ich sage das aber, was ich da gesehen habe. Das war schon Chaos und was ich danach gesehen habe, war zumindest für die Verhältnisse, so muss man es vielleicht mal ein bisschen einschränken, schon eine Traumwohnung, beziehungsweise es war eine Traumwohnung. Verwandlung, das muss man schon so sagen. Also Kompliment an Sie, Kompliment an jede Person, die da mit dran gearbeitet hat. Und da wollen wir heute mal ins Detail gehen. Und ich würde gerne nochmal so dieses Gefühl, diese Sinne von Ihnen hören. Wie war der erste Eindruck? Sie machen die Tür auf, Sie haben schon von dem Geruch gesprochen, aber wie war das so? Freut man sich dann auf so ein Projekt?
Ja, also ich kann mich noch gut daran erinnern, die ersten Momente. Natürlich am Anfang ist man gespannt darauf, was erwartet einen hier, was gibt es zu tun, was soll man umsetzen, wie ist die Ist-Situation. Da ich mal natürlich erstmal gespannt, war ich auch. Ich kam dann in die Wohnung rein. Zuerst habe ich einen Geruch wahrgenommen. Ich kam in die Wohnung rein, ich habe mich kurz umgeschaut und war dann auch relativ schnell froh, als der Eigentümer dieser Immobilie gesagt hat, komm, wir gehen schnell durch auf den Balkon und besprechen dort alles Weitere, weil, ja, der Geruch war schon sehr unangenehm, kann man sagen. Die Wohnung entsprechend dem Geruch auch relativ abgewohnt. Man hat gesehen, dass es hier deutliche Gebrauchsspuren gibt, auch dass die Wohnung schon ein paar Jahre älter ist, sage ich jetzt mal. Es war Zeit, die Wohnung mal grundlegend zu sanieren.
Was mir aufgefallen ist bei den ganzen Bildern, ist, dass es völlig wirr, würde ich fast sagen, war, was so mit Boden, Wand, Decke passiert ist. Also wir hatten Styropor an der Decke, das aussah wie Holz. Wir hatten aber auch tatsächliches Holz. Wir hatten dann ganz normale tapezierte Wände. Wir hatten drei verschiedene Bodenbelege übereinander. Was war denn da so die größte Herausforderung von den, sagen wir mal, Bodenwanddecke? Was hat Sie da am meisten Nerven gekostet?
Ja, also die Wohnung hat schon einen eher zusammengewürfelten Eindruck hinterlassen. Für uns war die größte Herausforderung tatsächlich der Bodenbelag oder die Bodenbeläge, was auch so ein bisschen mit dem Geruch einhergeht. Warum? Zunächst war erstmal die Herausforderung oder der Wunsch, alle Räume auf ein Niveau zu bekommen, ja. Das heißt, vom Flur aus alle Räume, oder der Flur ist da sozusagen maßgebend, dass von dem Flur aus alle Räume auf dem gleichen Niveau sind. Das waren teilweise Höhenunterschiede von circa 2 bis 3 Zentimeter in der Spitze. Das kann man alles ausgleichen, das ist nicht das Thema. Jedoch hatten wir hier noch das Problem mit dem Geruch oder wo man sich einfach sicher gehen wollte, dass auch wirklich dann der gesamte Geruch aus der Wohnung auszieht sozusagen. Speziell bei den Fliesen, die in der Küche und im Flur verbaut waren, war so ein bisschen die Sorge, wenn die Fliesen raus sind, wie sieht es da drunter aus, wie ist es dann mit dem Geruch? Aber ich sag mal so, unsere Gedanken, wo wir uns da gemacht haben, haben sich relativ schnell erledigt. Denn als wir die Fliesen begonnen haben abzubrechen, haben wir festgestellt, dass wir hier weit mehr als nur die Fliesen rausholen, sondern die Fliesen waren in Speis gelegt. Ja, das kennt vielleicht der ein oder andere. Das hält Bomben fest. Das heißt, die Fliese vom Kleber oder vom Speis zu trennen, ist nicht so einfach. Und dann haben wir hier in Küche und im Flur die Fliesen abgebrochen und nachher einen Unterschied plötzlich von 6 cm zu den Wohnräumen gehabt. Also nochmal deutlich mehr Höhenunterschied, im Prinzip das Doppelte, kann man sagen. Und da galt es dann natürlich wieder, das entsprechend auszugleichen.
Das hat ja fast rechtliche Auswirkungen. Also wenn man jetzt mal überlegt, 6 Zentimeter, da reden wir ja wirklich über Wohnraum fast schon. Ne? Also das mal hochgerechnet, da gewinnt man ja fast einen Quadratmeter Wohnfläche irgendwie mehr. Nicht, dass Käufer und Verkäufer dann nochmal in Rechtsstreit kommen, weil die Wohnung irgendwie zu klein ausgemessen wurde. Wobei der Käufer freut sich ja eher.
Jein, eigentlich nicht. Warum nicht? Weil die Wohnfläche wird ja vom Quadratmeter Boden sozusagen berechnet. Ja, die Höhe ist ja da zweitrangig.
Ah.
Die Höhe habe ich nur im Dachgeschoss tatsächlich. Ja, meinem Kenntnisstand nach gibt es da im Dachgeschoss Abzüge bei den Dachschrägen, wenn ich glaube, die Grenze liegt hier irgendwie bei einem Meter. Alles darunter wird gar nicht angerechnet. Von einem Meter bis 2 Meter wird irgendwie zur Hälfte angerechnet und über 2 Meter dann ganz. Aber jetzt in dem Fall hier haben wir ja keine Dachschrägen. Das heißt, die Bodenfläche, die Grundfläche ist tatsächlich die gleiche geblieben. Wir haben lediglich Raumhöhe gewonnen. Ja.
Jetzt wollte ich mal was Kluges sagen. Wir haben alle gelernt, das sollte ich lieber lassen und dem Experten die klugen Sachen sagen lassen. Ich halte mich zurück und komme direkt zur nächsten Frage. Sie hatten in der letzten Folge über diese Wand zwischen Küche und Esszimmer, die wurde irgendwie entfernt, glaube ich, ne, um da eine offene Gestaltung hinzubekommen. Wer hat diese Entscheidung getroffen? Treffen Sie die? Geben Sie dann eine Empfehlung ab? Oder hat der Eigentümer, die Eigentümerin gesagt, das wollen wir so? Wie ist der Aufwand dahinter? Nehmen Sie uns da mal bitte an die Hand.
Also in diesem Fall war es jetzt so, dass der Eigentümer hier den Entschluss schon gefasst hatte, dass die Wand raus soll. Dementsprechend haben wir das dann sozusagen hier jetzt nur nach Wunsch ausgeführt. Aber zum Beispiel bei dem Badezimmer, bei der Thematik mit dem Badezimmer, hier haben wir schon alle gemeinsam überlegt, wie wir das entsprechend optimieren können. Und das hatte dann auch noch weitere Auswirkungen eben. Wir hatten es ja in der letzten Folge, das Bad und die Küche liegen sozusagen aneinander. Und hier war es dann so, durch das, dass wir in der Küche eine neue Wand aufgezogen haben, haben wir das natürlich auch gleich vereint und überlegt, okay, wenn ich jetzt hier eine Küchenzeile stelle, die ist in der Regel 60 cm tief und vielleicht braucht der Küchenbauer dahinter noch 1-2 cm Platz. Also haben wir geschaut, dass links die Wand, der Anschluss oder der Abschluss zum Flur hin, dass hier noch eine Tiefe von mindestens 70 cm gegeben ist, dass die Küchenzeile eben schön dann in der Nische steht. Denn was wäre gewesen, wenn jetzt die Vormauerung sozusagen hier in der Küche nur noch 50 cm beträgt? Naja, dann steht halt die Küche mit 60 cm Tiefe dort drin und guckt zu 10 cm raus und dann habe ich so ein blödes Eck, ja, was prädestiniert ist, damit ich mich dort nur irgendwie mal einen Ellenbogen stöß oder irgendwie hängen bleib und mir wehtue. Und dementsprechend haben wir hier eben geschaut, dass wir alle Eventualitäten irgendwo mit einbeziehen, auch wenn man nachher nie weiß, wie der Mieter letztendlich tatsächlich seine Küche dann in der Wohnung einbaut. Aber wir haben es zumindest vorbereitet, weil es hier auch nahe liegt. Und das sind dann Überlegungen, die man definitiv im Team trifft.
Mir ist gerade noch, ich habe die ganze Zeit gedacht, eine Sache, die muss ich noch fragen, die ist mir noch nicht ganz klar geworden. Und zwar möchte ich nur auf das Thema davor zurückkommen, mit den Boden und unterschiedlichen Höhen, von denen Sie da gesprochen haben. So, jetzt habe ich das gerade eben so nonchalant gegangen sozusagen und habe gar nicht nachgefragt, wie wurde denn das jetzt gelöst? Also wie kriegt man, also kippt man dann, ich will wieder was Dummes sagen, wahrscheinlich, kippt man da Beton einfach rein und sagt, komm, 2 Zentimeter, bumm, einmal glatt ziehen, fertig ist die Laube, oder wie läuft sowas?
Also das Gute ist ja, wir sind ja hier unter uns, ne? Das muss man ja mal so sagen. Wir können über alles sprechen, von dem her. Auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, hier ganz offen gesprochen, aus dem Nähkästchen geplaudert. Es gibt hier keine blöden Fragen oder blöde Antworten, wenn dann nur von mir, ja. Nein, Spaß. Ja, wie löst man sowas? Zuvor war die Überlegung, nachdem die Fliesen in Flur und Küche noch nicht entfernt waren, dass man klassischerweise die Höhenunterschiede in den Zimmern beispielsweise mit USB-Platten belegt und dann darüber sozusagen eine Ausgleichsmasse aufbringt, damit der Bodenbelag auch wieder nivelliert wird und im Wasser ist. In dem Fall war es jetzt so, dadurch, dass wir im Flur und in der Küche dann tatsächlich 6 Zentimeter Aufbauhöhe verloren haben, haben wir uns hier dazu entschieden, einen neuen Estrich einzubringen. Der wurde dann wirklich auch über die gesamte Wohnung, also auch inklusive Badezimmer, neu eingebracht. Und somit hatten wir dann natürlich die perfekte Gegebenheiten, dass wir alles auf einem Niveau haben. Aber auch hier geht der Gedanke schon wieder einen Schritt weiter. Ich überlege mir im Vorfeld, was habe ich denn für Bodenbeläge? Denn im Flur, in den Wohnräumen, habe ich einen Vinylboden, der trägt die Variante zum Kleben vielleicht 3-4 Millimeter auf. Aber im Badezimmer habe ich auf dem Boden natürlich Bodenfliesen. Und die Abdichtung, der Kleber, die Bodenfliese hat einen Aufbau von gut 1 Zentimeter. Das heißt, jetzt hätte ich ja mit einem S-Strich, der auf einem Niveau ist, nachher im Flur einen Aufbau von vielleicht 4 Millimeter. Und im Badezimmer hätte ich einen Aufbau von 1 Zentimeter. Das heißt, ich hätte hier wieder einen Übergang von 6 Zentimeter und wäre schon wieder nicht auf einer Höhe. Das bedeutet, ich lasse bewusst im Badezimmer den Estrich 6 Millimeter tiefer einbauen, sodass im Endergebnis die Fliese zum Vinylboden im Flur dann wirklich exakt auf einer Höhe ist.
Da muss man ja auch gut rechnen können, ne? Also da muss man ja fast so eine statische Ausbildung noch mitbringen, beziehungsweise Mathematik studiert haben, um das hinzubekommen. Also da gehört schon ein bisschen Planung dazu, ne? Für so eine Nummer.
Definitiv, ne? Also es ist nicht so, man geht rein und macht alles einmal neu. Also es sind durchaus Überlegungen, die man hier im Vorfeld trifft. Wie mache ich was? Was wird eingebaut? Passt es alles so? Im Prinzip muss man schon im Vorfeld sich überlegen, wie sieht das Endergebnis aus und wo könnte es eventuell zu Unstimmigkeiten kommen oder zu unschönen Situationen, die ich vielleicht in der Bauphase dann tatsächlich vermeiden kann.
Ich würde gerne das, was ich bis jetzt gehört habe und was ich bis jetzt auch gesehen habe von der Wohnung, mal zusammenfassen auf einen Satz. Alles neu außer Heizung. Und das bringt mich zu der Frage, warum? Also es ist ja wirklich alles raus, alles neu, nur die Heizkörper nicht. Warum?
Richtig, also das war auch von Anfang an so von den Eigentümern der Wunsch, sage ich jetzt mal, oder der Auftrag, alles neu bis auf die Heizkörper. Da überlegt man natürlich dann schon auch mal im ersten Schritt, naja, wenn alles neu kommt und das hat ja dann Gründe und nachdem ich dann auch vor Ort war mit dem Geruch, mit den Bildern, konnte ich die Gründe auch nachvollziehen. Und dann war tatsächlich die Frage, aber was ist denn mit den Heizkörpern? Wir haben uns die Heizkörper angeschaut, die waren natürlich verschmutzt, verdreckt, die hatten auch ihre Gebrauchsspuren, aber die hatten jetzt keine Lackabplatzer oder sonstiges oder waren verrostet oder gleiches. Das heißt, sie waren eigentlich nur ein bisschen schmutzig, aber sonst technisch, funktional, einwandfrei in Ordnung. Das heißt, hier gab es gar nicht die Notwendigkeit, die Heizkörper zu lackieren oder sogar zu erneuern. Die wurden lediglich gereinigt und dementsprechend kam unter dem Dreck wieder ein blitzeblanker, glänzender Heizkörper zum Augenschein.
Heißt im Nachgang, hat sich gelohnt, hat sich rentiert und für den Eigentümer auch wahrscheinlich ein bisschen Geld gespart.
Definitiv. Also es war die richtige Entscheidung. Es gab keinen Grund, diese zu erneuern. Und die waren mit einem relativ geringen Aufwand wieder optisch ansprechend und technisch waren sie sowieso nicht defekt, also vollumfänglich in Ordnung. Also gab es keinen Anlass, die zu tauschen oder zu lackieren.
Was musste denn im Elektrik- und Sanitärsektor saniert werden? Oder teilen wir das mal auf, fangen wir mit der Elektrik an. Musste da viel gemacht werden oder war das alles noch in Ordnung?
Die Elektrik war in dieser Wohnung entsprechend auch veraltet und nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Dementsprechend wurde die von uns komplett erneuert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Die Sanitärleitungen waren auch entsprechend schon in die Jahre gekommen und wurden logischerweise in so einem Zuge, wenn ich schon mal alles neu mache, ist es meiner Meinung nach fatal, alte Leitungen drin zu lassen, diese wieder zu verputzen, eine neue Fliese drüber zu kleben. Was ist dann, wenn die Leitungen dann in 5 Jahren vielleicht doch mal den Geist aufgeben und dort ein Leck entsteht? Naja, da muss ich die Wand wieder aufmachen, die neuen Fliesen wieder rausreißen. Dementsprechend ist es eigentlich gang und gäbe, dass dann auch hier die kompletten Sanitärleitungen erneuert werden. Und ich meine, wenn schon die elektrischen Leitungen entsprechend ihre Jahrzehnte auf dem Buckel haben, dann haben das auch die Sanitärleitungen und dann ist es definitiv sinnvoll, auch die in dem Zuge gleich mit zu erneuern.
Wir haben gerade eben, oder ich habe gerade eben gesagt, alles neu bis auf die Heizkörper bedeutet ja, wenn ich mir das überlege, Boden, teilweise wie Karthago, drei Schichten an Boden, Wände, Decken, alles, da muss ja ein Bauschutt entstanden sein. Das ist ja, wie viel waren es unterm Strich? Können Sie das noch grob einschätzen?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da war ich persönlich auch mit dabei und habe mit angepackt, weil hier kam natürlich einiges zusammen. Es waren gute 5 Tonnen Bauschutt, was wir hier entsorgt haben. Das kommt natürlich zusammen. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, naja, wo sollen jetzt hier 5 Tonnen zusammenkommen? 3 Bodenbeläge, Laminat, Teppich, was wiegt das? Ein paar Tapeten und Türen und die alte Fliesen im Bad. Naja, man darf nicht vergessen, wir haben hier eine komplette Wand abgebaut, zurückgebaut. Die bringt schon mal einiges an Gewicht mit. Der Boden im Flur und in der Küche, die Fliesen, die dort in Speis gelegt waren, waren unheimlich schwer. An die kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und aber auch der Bodenbelag, ja, jetzt nicht der Laminat und der Teppichboden, aber der Parkettboden. Das war ein massiver Parkettboden, der in der ganzen Wohnung damals wahrscheinlich als erster, als ursprünglicher Bodenbelag verlegt wurde. Auch dieser war unheimlich schwer, sodass in Summe dann tatsächlich 5 Tonnen zusammengekommen sind.
Jetzt habe ich das eingangs gar nicht gefragt, aber mit dem Blick aus dem Fenster würde ich mal vermuten, das war nicht im Erdgeschoss, die Wohnung. Erster, zweiter Stock, irgendwie sowas, vermute ich?
Genau, also die Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und zudem kommt, dass das Haus etwas abgelegen von der Straße ist. Ja, also von der Lage her erstmal relativ schön, doch für den Abtransport dann in dem Fall für uns, für den ganzen Bauschutt, ist es natürlich eine Strecke, die man da zurücklegt. Und auch gerade in diesem Fall bei 5 Tonnen läuft man nicht nur 10 oder 20 Mal, sondern etwas öfters. Also war auch hier dann für uns die Herausforderung, wie wir den ganzen Bauschutt abtransportieren. Letztendlich haben wir uns dann dazu entschieden, einen Schrägaufzug an den Balkon anzulehnen, den ganzen Bauschutt von der Wohnung über den Balkon auf den Schrägaufzug nach unten sozusagen auf die Wiese zu befördern und dann von der Wiese noch hoch zur Straße und dann entsprechend wegzufahren. Denn durch das enge Treppenhaus und so weiter, ja, das kostet auch Kraft, wenn ich den ganzen Bauschutt irgendwie runtertragen muss. Und das zerrt dann nur an den Kräften. Deswegen der Schrägaufzug war hier eine super Lösung und hat einiges an Kräften eingespart.
Wenn Sie jetzt nochmal so die ganzen Zimmer durchgehen gedanklich, was war denn das anstrengendste oder auch so der anstrengendste Moment und was war ja, so eine Klappphase, wo zack, zack, zack und das Ding war komplett renoviert. Was würden Sie sagen, waren da so die Unterschiede und was waren die besten Räume?
Die größten Unterschiede waren eigentlich im, ja, Badezimmer und in der Küche, würde ich sagen. Man könnte jetzt auch noch das Esszimmer mitzählen, wenn man die Wand, auf die ich hinaus will, mit einbeziehen möchte. Die Wand hat natürlich einen unheimlich großen Unterschied gebracht, aber auch das Badezimmer war eine entsprechende Herausforderung. Ja, und dann gab es wieder andere Räume, wie jetzt zum Beispiel das Schlafzimmer. Da ist am Boden entsprechend dann was passiert, aber die Wände und Decken, der Heizkörper, ja, der Heizkörper ist der gleiche, der wurde gereinigt. Das Schlafzimmer wurde einmal mit der Elektrik neu ausgestattet. Die Wände wurden verputzt, tapeziert und gestrichen. Da ist jetzt so gesehen nicht so wahnsinnig viel passiert. Da war dann in den anderen Räumen doch mehr los.
Gibt es einen Raum, auf den Sie besonders stolz sind, von dem Sie sagen, das haben wir wirklich gut gelöst? Das war tricky, aber das haben wir gut hinbekommen.
Da würde ich schon sagen, dass das Badezimmer mit das Kniffligste war und wir das wirklich jetzt so gelöst haben, dass man es schön nutzen kann. Ja, wir haben hier einen schmalen Schlauch. Das war eine Herausforderung, das so zu lösen, dass man es schön nutzen kann. Und da war wirklich die Idee, eben vielleicht auch ein paar Module, die sonst in der Wand verschwinden, hinter der Wand sozusagen an der Küchenwand zu platzieren und dann durch die Wand durchzubohren, damit ich eben, auch wenn es nur 10 cm sind, die ich mir dadurch vielleicht erspare in so einem Bad, aber wenn ich eh schon ein schmales Bad habe und es dann noch enger macht, dann sind auch 10 cm wahnsinnig viel. Und wir haben ja hier auch bei der Anordnung der Gegenstände wirklich einen Mehrwert geboten, sage ich jetzt mal, dass eben der Handtuchheizkörper greifbar ist oder aus der Dusche, dass die Toilette ich jetzt schön nutzen kann und dass die schön zugänglich ist wie davor, wo sie so eingeengt neben der Badewanne ganz schmal beengte Verhältnisse, ja. Und wir haben es sogar geschafft, dass ich neben dem Waschbecken jetzt auch noch die Möglichkeit habe, mir einen Schrank zu stellen, ja, also ein bisschen Staufläche geschaffen. Das würde ich sagen, war schon eine super Verwandlung, ja.
Ich würde zum Abschluss gern nochmal über diese Vorwand sprechen, die in der Küche eingezogen wurde. Dann, wie war das durchgebohrt? Ich habe es jetzt wieder völlig falsch ausgedrückt. Sie müssen das nochmal besser darstellen. Und dann, meine ich, haben Sie mir auch mal erzählt, da ist irgendwie die erste Lage aus OSB gemacht. Ich habe alles durcheinander geworfen. Sie wissen aber, was ich meine. Bitte erzählen Sie uns das nochmal und auch bitte die Frage beantworten: Ist sowas ein Standardprozess oder ist das schon kreative Bauweise?
Ja, also ein Standardprozess ist das definitiv nicht. Das waren eigentlich aus den Überlegungen her eben, wie können wir das schmale Bad möglichst so großzügig wie möglich nur gestalten. Dann gibt es natürlich die Überlegung jetzt, dass man eben nicht mit einer Vorwand arbeitet. Man hätte auch alternativ die Wand sozusagen aufspitzen können, ein entsprechend großes Loch stemmen können, um den Unterputzspülkasten in die Wand einzulassen und reinzusetzen. Aber wir hatten es ja gerade schon, das Thema Bauschutt. Ich glaube, mit 5 Tonnen hatten wir hier schon genug Bauschutt. Deswegen wollten wir jetzt nicht nochmal eine Wand abbrechen. Und auch vom Aufwand her, ja, ob ich jetzt ein komplettes Loch rausstemme oder ob ich das Ganze einfach den Unterputzspülkasten hinter die Wand setze und nur durch die Wand durchbohr an ein paar Stellen. Das spart natürlich dann auch Zeit. Wenn das vom Platz her geht, dadurch wird natürlich dann die Küche um 10 cm kleiner oder schmäler. Aber dadurch, dass die Wand von der Küche zum Esszimmer rausgekommen ist, haben wir hier eh schon ein offenes, großes Raumgefühl geschaffen. Und deswegen hat man gesagt, okay, auf die 10 cm verzichten wir in der Küche, das fällt gar nicht auf, dann ziehen wir dort einfach eine neue Wand hoch. Und dann ist es natürlich so, wenn ich eine gemauerte Wand habe, klar, da ist es für die Küchenbauer relativ einfach, Küchenschränke oder ähnliches aufzuhängen. Wenn ich jetzt so eine Trockenbauwand, eine Gipskartonwand habe, vielleicht kennen Sie das auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von zu Hause in einer Gipskartonwand. Ein Bild aufhängen geht meistens noch, aber wenn es dann schon ein Regal wird, wo vielleicht was draufsteht und ein bisschen Gewicht zusammenkommt, dann ist es meist etwas schwierig. Und wenn ich jetzt an die Küche denke, wo ich dann Schränke habe, wo tatsächlich Gewicht drin steht, dann komme ich natürlich mit so einer Gipskartonwand nicht weit. Deswegen haben wir hier als erste Lage eine USB-Platte verbaut, im Prinzip eine Holzplatte, die einfach Stabilität mit sich bringt, wo ich nachher dann ja im Prinzip keine Dübel mehr brauche, sondern mit der Schraube direkt rein kann und einen entsprechenden Halt habe. Und das erleichtert dann eben viel für die Montage, was die Küchenschränke angeht.
Hochspannende Idee, gut umgesetzt, wäre ich nie drauf gekommen, aber zum Glück gibt es dann ja Profis, die das wunderbar umsetzen können. Herr Nietzsche, haben wir bei dieser Wohnung was Wichtiges vergessen oder haben wir alle wichtigen Aspekte besprochen?
Also ich denke, das war schon genug, ja. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Ein wahnsinnig spannender Umbau, eine tolle Veränderung der Wohnung, die wirklich jetzt modern auf dem aktuellen Standard ist und für die nächsten Jahre gewappnet ist. Ja.
Ich bedanke mich recht herzlich für die spannenden Einblicke und freue mich schon auf die nächste Wohnung. Ich kann schon mal sagen, wir haben da noch was im Petto. Gerne ein Abo dalassen und auf Social Media vorbeisurfen. Dann finden Sie auch wieder tolle Vorher-Nachher-Bilder. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen, Herr Nietzsche, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus und bis zum nächsten Mal.